Ich gehe davon aus, dass die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. jedem ein Begriff ist, zumindest unter der Abkürzung DWA. Bei Wasserversorgern und Abwasserentsorgern stehen in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen an. Leitungsnetze müssen saniert und sogar aufgrund des Klimawandels neu dimensioniert werden. Anlagen müssen modernisiert und der Schutz der Ressourcen intensiviert werden. Zudem steigen die Kosten in verschiedenen Bereichen massiv an. Nahezu unvermeidlich werden die Preise für die Wasserver- und Abwasserentsorgung steigen.
No H2O. Wissen, wie es läuft. Der Podcast für die Wasserwirtschaft.
Mein Name ist Juliane Thiemet. Ich bin Direktorin beim Bayerischen Gemeindetag und freue mich, heute mit Dr. Bernhard Böhm sprechen zu dürfen. Er ist seit 1. Januar 2022 Vorsitzender des Landesverbandes Bayern und Nachfolger von Professor Wolfgang Güntert. Lieber Herr Böhm, herzlich willkommen bei No H2O.
Hallo Frau Thiemet, schön, dass ich hier heute mit dabei sein kann.
Ja, gleich die erste Frage. Wie kam es dazu, dass Sie in der Wasserwirtschaft Ihre berufliche Heimat gefunden haben?
Ja, ich bin eigentlich Quereinsteiger in der Wasserwirtschaft. Mein Berufsziel war eigentlich Maschinen- und Anlagenbau. Ich habe auch Verfahrenstechnik studiert. Aber im Rahmen meiner Promotion an der TU München bin ich dann in Berührung mit der Umwelttechnik gekommen. Zunächst mit natürlich den wissenschaftlich-technischen Aspekten und mit meinem Wechsel zur Münchner Stadtentwässerung, wo ich meinen Hauptberuf habe, habe ich dann auch ein zunehmendes Gefühl für die soziale Komponente der Tätigkeit bekommen. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Kombi, eine technisch hochwertige Tätigkeit gepaart mit dem Gefühl, auch einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Und so bin ich eben dann auch in diesem Themengebiet letztlich haften geblieben und habe mich da gedanklich und geistig auch zunehmend etabliert. Und dann war es auch ein logischer Schritt, das Engagement hin zum DWA-Landesverband als konsequente Weiterführung eigentlich dieses Engagements in diesem Umweltsektor. Und ich finde eben, das ist eine sehr sinnstiftende Tätigkeit und deswegen habe ich eben auch hier in der Wasserwirtschaft meine Heimat gefunden, meine berufliche.
Ja, schön, dass Sie dabei sind. Jetzt spreche ich Sie gleich auf Ihre Tätigkeit bei der DWA an. Stimmt eigentlich der Eindruck, dass sich der DVGW verstärkt mit den technischen Regeln für die Wasserversorgung und der Verband, dem Sie für Bayern vorsitzen, also die DWA, mit den Schwerpunkten Abwasser und Abfall beschäftigt?
Ja, die Zuordnung ist natürlich eindeutig richtig. Der DVGW, das ist ja der deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches. Und Gas und Wasser, da steckt die Versorgung schon quasi im Namen drin. Das ist der Fokus ganz klar bei dem Verband. Die DWA ist die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Und diese entstanden aus ursprünglich zwei Ausgangsverbänden, dem DVWK, das war der Deutsche Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau mit Schwerpunkten Wasserwirtschaft, Wasserbau, Grundwasser, Ökologie, wassergefährdende Stoffe und auf der anderen Seite die ATV, die Abwassertechnische Vereinigung. Und da steckt das Abwasser auch schon im Namen dann drin. Die hat sich mit Abwasserableitung, Kläranlagen, Schlammbehandlung und eben auch mit Abfall befasst. Und daher kann man jetzt sagen, Abwasser und Abfall steht da natürlich als Entsorgung im Fokus und daneben eben dann auch der Gewässerschutz und der Wasserbau. Aber diese Trennung zwischen Versorgungsgedanke beim DVGW und Entsorgungsgedanke bei der DWA, der ist ganz klar.
Ja, das finde ich total spannend. Wie schaut's denn aus? Corona, ein Krieg, der uns unmittelbar betrifft und alle daraus womöglich resultierenden Energiekrisen. Und dann reden wir beide heute vom Wasser, diesem friedlichen Gut. Denken Sie denn, dem Thema Wasser kommt in der nächsten Zeit die Aufmerksamkeit zu, die es braucht?
Ja, eine gute Frage. Ich erwarte schon, dass das Thema Wasser zukünftig eine hohe Aufmerksamkeit erhält, vielleicht sogar eine höhere, als es uns manchmal lieb sein kann. Und nicht, weil ich rechne, dass die Menschen, die Bevölkerung dazu höheren Einsichten gelangt. Das nicht, aber ich gehe davon aus, dass es einfach zunehmend globale und vielleicht sogar auch lokale Verteilungskämpfe um das Wasser geben wird. Und das auch nicht nur jetzt in der Sahelzone oder anderen globalen ariden Gebieten, sondern ja schon auch bei uns hier in Bayern, zum Beispiel in Bereichen Mittelfrankens, in denen auch heute schon mancherorts die Grundwasserstände so weit abgesunken sind, dass mittels der vorhandenen Brunnen eine ausreichende Trinkwasserversorgung der Bevölkerung nicht mehr gewährleistet werden kann. Und gleichzeitig, aufgrund der anhaltenden Trockenperiode und trockengefallener Flächen durch den Grundwasserabfall, hat auch die Landwirtschaft einen erhöhten Bedarf für Bewässerung von Ackerflächen oder allgemein Kulturflächen. Und das heißt, jetzt landen wir da in einer Negativspirale. Für die Bewässerung dieser Ackerflächen wird weiterhin Grundwasser entnommen und abgesenkt. Das geht wiederum zu Lasten der Ressourcen für die Trinkwasserversorgung. Und dann landen wir eben genau in diesem Interessenskonflikt zwischen Landwirtschaft und öffentlicher Trinkwasserversorgung um die Ressource Wasser. Und ich denke, das ist im Moment, Gott sei Dank, bei uns in Deutschland noch ein überschaubares Problem, aber wir dürfen uns da nichts vormachen. Wir laufen da in eine Situation rein, in der solche Konflikte ganz virulent auftreten können. Und auf der anderen Seite müssen wir uns auch mit der Vorstellung vertraut machen, dass Katastrophenunwetter, wie wir sie letzten Sommer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hatten, dass wir die zukünftig möglicherweise häufiger hinnehmen müssen und dass keine Region, auch in Deutschland nicht, tatsächlich davor gefeit ist, davon betroffen zu sein. Und das heißt, wir werden einerseits einen Kampf um das Wasser haben und oder vielleicht einen Kampf gegen das Wasser. Und das wird vielerorts die Menschen zukünftig stärker beschäftigen. Und deswegen wird das Thema sicher auch eine höhere Aufmerksamkeit erfahren, vielleicht höher, als es uns Wasserwirtschaftlern lieb sein kann. Und es wird aber vor allem dann auch eine hochemotionale Aufmerksamkeit sein, gepaart mit einer ganz vehementen, auch politischen Forderung nach kurzfristig wirksamen Gegenmaßnahmen. Das heißt, die Sorge habe ich nicht, dass die Aufmerksamkeit nicht eintritt. Die Sorge habe ich allerdings schon, dass die Aufmerksamkeit erst dann eintritt, wenn das Kind immer in den Brunnen gefallen ist und nicht rechtzeitig, sodass man frühzeitig gegensteuern könnte.
Jetzt habe ich Ihnen unglaublich aufmerksam zugehört, weil allein so ein Zitat, ein Kampf um das Wasser, aber auch ein Kampf gegen das Wasser, ja, das fasst zusammen. Sie wissen, ich bin bekennender Fan von Technikern und Naturwissenschaftlern, nicht nur als Vorsitzende der Wasserwerksnachbarschaften Bayern e.V., ich bin ja auch Beirätin bei den Kanal- und Kläranlagennachbarschaften. Und da erlebe ich, wie die DWA mit ihrer Landesgruppe Bayern die Kanal- und Kläranlagennachbarschaften unter ihre Fittiche genommen hat. Welche Bedeutung messen Sie denn der Nähe von DWA und Kanal- und Kläranlagennachbarschaften bei?
Die Aus- und Weiterbildung des Betriebspersonals von Abwasseranlagen, die war im Jahr 1948 bei der Gründung der DWA oder halt der ATV, des Vorläufers der DWA, ein ganz wesentlicher Motivationspunkt. 1968 wurden dann in Baden-Württemberg erste Kläranlagennachbarschaften gegründet und bereits 1972, also vor ziemlich genau 50 Jahren, auch in Bayern. Und ab 1973 gingen die Nachbarschaften in Bayern dann in den regulären Betrieb. Aktuell haben wir in Bayern 92 Kanal- und Kläranlagennachbarschaften und in jeder dieser Nachbarschaften sind ungefähr 20 Kläranlagen- oder Kanalnetzbetreiber zusammengeschlossen. In der Regel, also das heißt vor Corona, in den letzten beiden Jahren war es ja leider ein bisschen eingeschränkt, in der Regel wurde in jeder Nachbarschaft jedes Jahr 2 bis 3 Nachbarschaftstage abgehalten, bei denen dem Betriebspersonal der beteiligten Entsorgungsbetriebe durch die Nachbarschaftslehrer dann aktuelle Fachinformationen und Schulungen vermittelt werden. Und ich denke, man kann den fachlichen und sicher auch den wirtschaftlichen Nutzen dieses Informations- und Wissensnetzwerkes gar nicht hoch genug bewerten. Das Personal, gerade auch der kleineren und der mittelgroßen Anlagen, das bleibt dadurch fachlich einfach dauerhaft am Ball. Und gleichzeitig bildet sich durch die regelmäßigen Kontakte ein informelles Netzwerk der Beteiligten über die Betriebs-, Gemeinde- und Landkreisgrenzen hinaus. Ja, wenn man sich nun die technischen Entwicklungen der Abwasseranlagen seit der Zeit der Gründung der Nachbarschaften vor 50 Jahren ansieht, dann hat sich in diesen 5 Jahrzehnten natürlich wahnsinnig viel getan. Die Anlagen sind heutzutage viel höher technisiert und ungleich komplexer. Und auch die geforderten Umweltstandards sind heute viel höher. Das heißt, an das Betriebspersonal werden heute deutlich höhere Anforderungen gestellt als vor 50 Jahren. Und damit hat sich auch die Notwendigkeit der beständigen Weiterbildung des Betriebspersonals in all diesen Jahren kontinuierlich nach oben entwickelt. Angesichts dieser geschilderten Verhältnisse halte ich die Kanal- und Kläranlagennachbarschaften für den Erhalt der Funktionsbereitschaft und den ordnungsgemäßen Betrieb unserer Abwasseranlagen für absolut unverzichtbar. Und sie sind auch ein wirklich exemplarisches Beispiel für nachhaltiges Handeln. Denn würde man sie jetzt einstellen, schlagartig, so würde man sicherlich die Auswirkungen nicht unmittelbar spüren. Der Wissens- und Erfahrungsverfall, der tritt ja nicht schlagartig ein, sondern schleichend. Und wenn aber das Wissen und das Netzwerk in der Breite erstmal weg ist nach einigen Jahren, dann braucht es auch wieder Jahre und Jahrzehnte, um es wieder auf den heutigen Qualitätsstandard zu entwickeln. Das bedeutet die Einbußen an Betriebsqualität unserer Abwasseranlagen, die wären ziemlich sicher frappierend. Und die eingesparten Kosten würden durch Mehrausgaben an anderen Stellen ganz sicher um ein Vielfaches überkompensiert. Aus diesen Gründen kann man ohne Übertreibung sagen, dass das Netzwerk der Kanal- und Kläranlagennachbarschaften schon eine zentrale Position im Portfolio der Tätigkeiten unseres DWA-Landesverbands einnimmt.
Ja, toll. Also ich höre heraus, die Kanal- und Kläranlagennachbarschaften, die DWA, aber auch No Age to O, alle miteinander wollen wir einen Beitrag leisten zu einem Fortbildungsangebot im Abwasserbereich. Und jetzt ist die DWA aber auch Regelsetzer. Wollen Sie unseren Zuhörern erläutern, wie die Regelwerke erarbeitet werden und wie die Gremien dazu besetzt sind?
Ja, die DWA hat im Gewässer- und im Abwasserbereich ein umfangreiches Regelwerk zu nahezu allen relevanten Fragestellungen. Und das ist gegliedert in Merk- und Arbeitsblätter. Merkblätter haben einen empfehlenden Charakter. Arbeitsblätter zielen dagegen darauf ab, die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beschreiben und gehen damit hinsichtlich ihrer Verbindlichkeit weit über die Merkblätter hinaus. Zur ersten Erarbeitung oder regelmäßigen Überarbeitung dieser Merk- und Arbeitsblätter bringt die DWA in Gremien Fachleute aus den einschlägigen Fachgebieten zusammen. In diesen Gremien gegliedert sind die nach Hauptausschüssen, Fachausschüssen und Arbeitsgruppen, werden dann möglichst gemischt Fachleute von Behörden, Verbänden, Universitäten und Hochschulen, Planern, Herstellern und Betreibern von Abwasseranlagen berufen und bei der Erstellung der Regelungen möglichst dem gesamten Spektrum der Einflüsse, Anforderungen und Aspekte aller beteiligter und betroffenen Gruppen tatsächlich auch gerecht zu werden. In einem derartigen Fachgremium, zum Beispiel einem Fachausschuss zugeordneten Arbeitsgruppe, wird zunächst ein Entwurf für eine Regelwerkspublikation zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel einem Merkblatt, erarbeitet. Dieser Entwurf, der sogenannte Gelbdruck, muss im Folgenden ein Beteiligungsverfahren durchlaufen. Konkret ist es ein öffentliches Umfrageverfahren zur Einbindung der Fachöffentlichkeit. Die erhaltenen Einsprüche und Anmerkungen werden dann in einem weiteren Verfahrensschritt durch das Fachgremium in den Entwurf eingearbeitet, wobei in der Regel ein gemeinsamer Konsens der Fachöffentlichkeit das Ziel des Verfahrens ist. Nach erfolgreichem Abschluss des Verfahrens erscheint die Regelwerkspublikation dann im Weißdruck und erlangt dadurch die zugeordnete Verbindlichkeit.
Und wie schaut es aus? Spielen die Landesverbände der DWA dabei eine besondere Rolle?
Nein, in dem konkreten Fall sind die Landesverbände tatsächlich nicht stark beteiligt. Die Erstellung des Regelwerks und die Organisation der hierzu erforderlichen Fachgremien erfolgt durch die Bundesgeschäftsstelle der DWA. Es kann aber natürlich bei den verschiedenen Regelungsgegenständen sehr stark zu unterschiedlichen regionalen Interessen kommen und die können auch durchaus divergieren. Und um diesem gerecht zu werden, sollten in den jeweiligen Fachgremien natürlich möglichst schon Fachleute auch aus den verschiedenen Regionen der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls auch Österreichs und der Schweiz vertreten sein.
Und was meinen Sie, können sich die DWA-Arbeitsblätter im größeren Konzert gegenüber den DIN-Regeln durchsetzen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin selbst Mitglied in einem DIN-Ausschuss und auch die DWA-Bundesgeschäftsstelle entsendet Vertreter in die einschlägigen DIN-Ausschüsse. Und unser Ziel als DWA sollte es sein, im Rahmen der Gremienarbeit in den DIN-Gremien, dass es gar nicht erst zu Diskrepanzen zwischen diesen Vorschriften kommt. Denn was tatsächlich unbedingt vermieden werden muss, sind offensichtliche Widersprüche bezüglich der Regelungsgegenstände. Denn dann ist es klar, dass die DIN-Regelungen im Zweifelsfall die größere Wirkung entfalten würden. Und das heißt also, wir versuchen tatsächlich aufmerksam diese DIN-Gremien auch dahingehend zu verfolgen, dass wir eben diese möglich auftretenden Widersprüche erkennen frühzeitig und dann entsprechend versuchen, entweder die DIN-Regelungen in unserem Sinn zu beeinflussen oder an dieser Stelle die Regelungstiefe auch weniger tief zu gestalten, sodass die DWA-Regelungen parallel zum DIN auch Bestand haben können.
Da kann ich also wirklich nur alles Gute wünschen, weil das ist eine echte Herausforderung, aber ein toller Ansatz. Wollen Sie unseren Hörern vielleicht 3 besonders wichtige Regeln der Technik nennen, die die DWA ausgearbeitet hat?
Ja, das ist eine Frage, die kann man natürlich nicht objektiv beantworten. Das ist eine sehr subjektive Einschätzung, welche Merk- oder Arbeitsblätter man als wichtig betrachtet. Ich würde es jetzt trotzdem einfach mal probieren und aus 3 Bereichen jeweils ein Regelwerk mal rausgreifen. Ich beginne mit der Entwässerung. Da wird gerade in Teilen veröffentlicht das DWA A102. Das ist ein Arbeitsblatt, ursprünglich geplant, zum Teil jetzt auch als Merkblatt. Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer. Die Fachöffentlichkeit hat lang drauf gewartet. Man hat stark gerungen über viele Jahre in dem vorher geschilderten Konsensverfahren. Man ist nicht überall zum Konsens gekommen. Das heißt, zum Teil sind es Merkblätter, zum Teil sind es Arbeitsblätter. Aber tatsächlich ist dieses Regelwerk ein Regelwerk, auf das die Fachöffentlichkeit wirklich sehr stark gewartet hat. Gerade auch mit Blick auf die zukünftige Orientierung mit vermehrt auftretenden Starkregen beispielsweise. Dann vielleicht aus dem Kläranlagensektor des DWA A131, also das Arbeitsblatt A131, Bemessung von einstufigen Belebungsanlagen, ein vieljähriger Klassiker, der in Deutschland, im gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus auch international eigentlich ein Standardwerk für die Bemessung von Belebungsanlagen geworden ist über die Jahre. Und dann ja vielleicht aus der Hydrologie oder Wasserbewirtschaftung des DWA M 553, hochwasserangepasstes Planen und Bauen, Auch das natürlich ein hochaktuelles Thema mit Blick auf den Klimawandel, auf zunehmend auftretende Starkregen und damit die Anpassung der Siedlungen an diese geänderten hydrologischen Verhältnisse.
So wie der Strom aus der Steckdose kommt, kommt das Wasser aus dem Wasserhahn. Das ist ja schon fast trivial. Aber mit der Toilette hört dann doch die Verantwortung unserer Verbraucher nicht selten auf. Viele Menschen interessieren sich gar nicht dafür. Wer kennt schon seinen Wasserpreis? Und umgekehrt, den Preis an der Tanksäule, den Literpreis pro Liter Benzin, den kennt wieder jeder, obwohl man sich da mit praktisch täglich ändernden Preisen auseinandersetzen muss. Ist es nicht ein Gebot der Stunde, unsere Bürger stärker zum Mitmachen aufzufordern? Mir fällt das Thema Verzopfungen in den Kläranlagen ein. Und es ist mir auch noch präsent. Die Menschen wissen einfach nicht, dass nur Toilettenpapier in die Toilette gehört. Feuchttücher dagegen nicht. Wie kann die DWA da zur Aufklärung beitragen?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und auch eine sehr schwer zu beantwortende Frage leider. Wir versuchen das mit Broschüren, wir versuchen in der Tagespresse entsprechende Publikationen zu platzieren. Man kann bei Veranstaltungen Infostände machen, aber man darf sich keine Illusion machen, es ist trotzdem sehr, sehr schwer, die Bevölkerung in ihrer Breite zu erreichen. Und dieses Thema ist tatsächlich vielen Menschen in der Bevölkerung in keinster Weise präsent. Und es wird auch nicht als besonders interessant wahrgenommen. Ich bin in meinem Hauptberuf hier bei der Münchner Stadtentwässerung Leiter des Entwässerungsbetriebs. Und wir versuchen jetzt hier konkret in München dann tatsächlich die Münchner Bevölkerung für unsere Anlagen zu interessieren, indem wir Führungen durchführen, sowohl im Kanalnetz als auch auf den Kläranlagen, Tage der offenen Tür durchführen, da versuchen eben tatsächlich größere Gruppen der Bevölkerung in unsere Anlagen zu bringen und im Rahmen dieser Besichtigungen ihnen auch ein Stück weit die Umstände und die vielleicht auch Probleme der Abwasserreinigung und der Abwasserableitung zu vermitteln, gerade eben auch im Zusammenhang mit Einleitungen ins Kanalnetz, die da eigentlich nicht hingehören. Mhm. Aber es bleibt ein schwieriges Thema.
Ja, da zählt jeder Beitrag, dass wir gemeinsam das Bewusstsein für den Wasserkreislauf schärfen. Nächste Frage, kleine Bestandsaufnahme aus heutiger Sicht. Was wünschen Sie sich von der Wasserwirtschaft selbst?
Ja, manchmal würde ich mir einen noch stärkeren Schulterschluss der verschiedenen Bereiche wünschen. Es werden dann doch sehr stark Partikularinteressen verfolgt, sei es beispielsweise Trinkwasser gegen Abwasser, einerseits ein Wasserschutzgebiet und auf der anderen Seite die Notwendigkeit eines Sammelkanals, den man dann da vielleicht durchbauen müsste. Oder auch im bundesweiten Gesichtsfeld eine stärkere Vernetzung der Interessen. Wir haben in Deutschland ja ein föderales System und die Hoheit über die Wassergesetze obliegt dann doch sehr weitgehend auch den Bundesländern. Und wir haben dann zu verschiedenen Regelungsgegenständen wirklich sehr unterschiedliche Ansätze in den verschiedenen Bundesländern. Als Beispiel darf ich einfach die Mikroschadstoffentfernung, also die sogenannte vierte Reinigungsstufe, da nennen, wo in verschiedenen Bundesländern sehr unterschiedliche Ansätze verfolgt werden. Und da würde ich mir einfach dann doch manchmal einen stärkeren Schulterschluss wünschen, so dass man eine einheitliche Linie verfolgt, denn es macht ja ökologisch keinen Sinn, in verschiedenen Gebieten dann unterschiedliche Zielrichtungen zu verfolgen.
Sie sprechen mir jetzt einfach aus der Seele. Das ist ja der Grund, warum wir No H2O ins Leben gerufen haben, als wirklich übergreifendes und unabhängiges Portal. Das Beste an der Wasserwirtschaft sind neben den spannenden Themen aber vor allem die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Gibt es mit Blick auf Ihr Verhältnis zur Wasserwirtschaft eine Begegnung, die Sie besonders geprägt und besonders beeindruckt hat?
Ja, ich hab da jetzt drüber nachgedacht, aber die eine Person, Die ganz entscheidende Bedeutung, die kenne ich tatsächlich nicht, die habe ich nicht. Es ist mehr ein summarisches Bild. Die Identifikation ganz vieler Protagonisten mit ihren Anlagen, mit der Tätigkeit, mit ihren Aufgaben, das ist das, was mich sehr stark beeindruckt. Und wenn ich es am Beispiel der Nachbarschaftslehrer zum Beispiel einfach erklären kann, ich hatte jetzt gerade 2 Tage zusammen mit den Nachbarschaftslehrern den jährlichen Nachbarschaftstag und ich bin da immer wieder beeindruckt, die berichten von ihren Anlagen und auch von ihren Nachbarschaften eben tatsächlich so, als ob es ihre Familien wären. Sie identifizieren sich ganz stark damit. Und ich denke, dieses Bild der Familie, das passt im Großen und Ganzen schon auch ganz gut auf die Wasserwirtschaft. Das trifft es auch. Man kennt sich, man achtet sich und man hat eine starke Verbundenheit mit der eigenen Tätigkeit. Und ich denke, das ist das, was mich persönlich auch in diesem Themenfeld immer noch hält und was mir den Sinn gibt und oft auch die Motivation, auch wenn die Arbeitsbelastung hoch ist, trotzdem immer da auch dran zu bleiben.
Was für eine schöne Sicht. Noch ein kurzer Blick in die Glaskugel der Wasserwirtschaft in Deutschland. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen in den nächsten, sagen wir, 5 Jahren?
Ja, da sind wir wieder bei den Themen, die wir vorher angesprochen haben. Ich denke, die größte Herausforderung in den nächsten 5 Jahren wird wahrscheinlich sein, tatsächlich, bevor die nächsten Katastrophen eintreten, die Bevölkerung und auch die Politik vor allem natürlich dahin zu bewegen, dem Eintritt dieser Katastrophen gegenzusteuern. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendein fachliches Thema als größte Herausforderung, sondern es ist diese Bewusstseinsbildung eine große Herausforderung, eben zu sagen, sowohl im Bereich der Trinkwasserversorgung als auch im Bereich des Schutzes gegen Starkregen oder Sturzfluten müssen wir jetzt tätig werden, eben nachhaltig präventiv tätig werden, um eben diese Katastrophen zu vermeiden. Und das ist meines Erachtens tatsächlich die größte Herausforderung. Dagegen gibt es natürlich verschiedene fachliche Themen, an die wir auch ran müssen. Aber ich glaube tatsächlich, diese Bewusstseinsbildung, das ist der große Knackpunkt.
Und was ist der Schlüssel zum Glück in der Abwasserwirtschaft?
Mein persönlicher Schlüssel zum Glück ist, ich habe es vorher schon mal gesagt, diese sinnstiftende Tätigkeit in der Wasserwirtschaft. Und es ist sicher auch ein gutes Gefühl, dass man da eine Menge gleichgesinnter Personen gefunden hat, die genau mit dem gleichen Ansatz das verfolgen und so, dass man eben gemeinsam diesen Weg gehen kann und das Gefühl hat, man hat tatsächlich einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft geleistet.
Wie schön zu wissen, dass Menschen wie Sie in der Wasserwirtschaft und speziell in der DWA und der Stadtentwässerung München tätig sind. Lieber Herr Böhm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben.
Sehr gerne.
No Age to O. Wissen, wie es läuft. Der Podcast für die Wasserwirtschaft.